Liebe Laubaner, wir wollen in Kürze, in einer Minute wollen wir mit der Feierstunde beginnen und ich bitte Sie alle, die Plätze einzunehmen. Vielleicht finden auch die irgendein Plätzchen, die also nicht am Tisch Platz nehmen können. Noch eine Durchsage. Es handelt sich um die Gäste aus der DDR, die vorhin noch nicht bei der Auszahlung einen Briefumschlag ausgehändigt bekommen haben. Bitte gleich nach der Feierstunde hier bei Fräulein Kretzig melden. Wir wollen mit unserer Feierstunde beginnen. Zunächst als Eingangslied nehmen Sie bitte dieses Blatt in die Hand von dem Lied Und in dem Schneegebirge, Strophe 1 und 2. Der Posaunenchor gibt ein kleines, kurzes Vorspiel.
Wer das Brünnlein trinket, wird jung und nimmer alt. Ich hab daraus getrunken, so manchen frischen Trunk. Ich bin nicht alt geworden. Ich bin noch allzeit jung.
Liebe Gäste, liebe Laubaner Heimatfreunde, auf dem Berghölzchen Hildesheims flattern wieder die Fahnen der Stadt und die Fahnen von Laubern. Wir haben wieder Laubaner-Treffen. Auch bei unserem 34. Treffen in der Partnerstadt Hildesheim ist die Feierstunde der Höhepunkt. Ein herzliches Willkommen allen Gästen aus Stadt und Landkreis Hildesheim und allen Landsleuten aus nah und fern. Vor allem auch, denke ich, an die Landsleute aus der DDR, aus Kanada, aus der Schweiz, aus Israel, die wir gestern schon begrüßen konnten. Aus Laubern, jetzt Luban, sind sogar auch welche da. Herzlich willkommen. Als Vertreter der Stadt kann ich ganz herzlich begrüßen Herrn Oberstadtdirektor Dr. von Wittinghoff, der dann zu uns sprechen wird. Von Stadt Hildesheim begrüße ich auch Herrn Stadtrat Stock. Und vom Hauptamt der Stadt, Herrn Panda. An dieser Stelle danken wir Laubaner der Partnerstadt herzlich für die Hilfe und Unterstützung bei den Vorbereitungen und bei der Durchführung dieses Treffens. Als Vertreter des Landkreises können wir herzlich begrüßen den Vertreter des Herrn Landrats, Herrn Buhmann, der uns auch schon bekannt ist und der dann auch kurz zu uns sprechen wird. Ferner ist vom Kreis vertreten der Leiter des Ausgleichsamtes, Herr Brandes. Ich begrüße den ersten Vorsitzenden des Laubener Heimatbundes, Herrn Herbert Mücke. Und in Vertretung des ersten Vorsitzenden des Neisser Kultur- und Heimatbundes ist erschienen Herr Johannes Truf. Die Landsmannschaft ist vertreten durch Herrn Weiß. Und ferner begrüße ich die Vertreter der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Ich hoffe, niemanden vergessen zu haben. Für alle, die gestern noch nicht bei uns waren, wiederhole ich die Grüße und Wünsche anlässlich unseres Treffens, die aus Seibolsdorf kamen, und zwar von Herrn Probst, Monsignore Possel und allen Schwestern. Ferner kamen Grüße und Wünsche aus Essen von Herrn Willi Bufe und der Langenölser Dorfgemeinschaft. Wir wollen wie stets in dieser Gemeinschaft unserer Heimat gedenken, die wir einst verlassen mussten, der wir aber die Treue halten. Sie hat uns geprägt. Aus ihrem Banne können wir nie entfliehen. Eichendorff hat das so schön in einem seiner Gedichte ausgedrückt, wo er sagt, ihr Wipfel und ihr Bronnen rauscht nur zu. Wohin du auch in wilder Lust magst dringen, du findest keine Ruh. Erreichen wird dich das geheime Singen. Ach, dieses Bannes zauberischen Ringen entfliehen wir nimmer, ich und du. Wir können froh und dankbar sein, dass für uns die Liebe zur Heimat 35 Jahre nach der Vertreibung noch so wirksam ist, dass wir, obwohl schon Jahrzehnte in alle Winde verstreut, eine noch so lebendige Heimatgemeinschaft sind. Ich möchte auch dieses Treffen wieder dazu einen Beitrag leisten. Und jetzt wird zu uns sprechen Herr Dr. von Wittinghoff, der Oberstadtdirektor.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Laubahner Freunde, Laubahner Gäste, kann man als Hildesheimer eigentlich nicht sagen, denn Sie sind ja nun hier seit über 30 Jahren jährlich versammelt und für die Stadt Hildesheim ist es nicht nur eine selbstverständliche Pflicht, Sie freundlich willkommen zu heißen, sondern es ist uns zugleich auch ein Stück Herausforderung und ein Stück Nachdenklichkeit, an diesem Tag nicht nur über das nachzudenken, was für Sie oft eine belastete und belastende Vergangenheit ist, wenn man seine Heimat verloren hat, sondern auch gemeinsam kurz über das nachzudenken, was ein Phänomen ist, wie ich einmal sagen möchte, ein Phänomen, weil es nicht voll logisch und rational erklärbar ist. Was meine ich damit? Wenn ich, der ich etwa so alt bin, wie die Zeit, die Sie außerhalb Ihrer Heimat schon leben müssen, diesen Kreis vor mir sehe, dann ist es kaum erklärlich, nur mit dem Verstande, wie Sie sich in so großer Zahl mit langen Reisen, wir haben gehört, aus anderen Erdteilen bis hierher, wieder hier zusammenfinden. Was ist das, was dieses ganz intensive Band ausmacht? Was ist diese Motivation, wie das so modern heißt? Ich glaube, wir alle miteinander sind in der häufigen Versuchung und Verlegenheit, solche Ereignisse und solche inneren Bindungen, wie sie hier zutage treten, zu vergessen, jedenfalls in der Öffentlichkeit sehr oft zu vergessen. Und das ist, meine ich, für uns, für die alten Hildesheimer, die lang hier wohnenden Hildesheimer, das Stück Herausforderung, dass sie sehen, mit welcher Liebe, mit welcher Fröhlichkeit, mit welcher Unverdrossenheit Menschen an ihrer Heimat hängen, die seit 35 Jahren, seit 36 Jahren aus dieser Heimat fortgegangen sind oder fortgehen mussten. Diese, wie ich meine, schon in dem kurzen Hiersein spüren zu können, unbefangene Fröhlichkeit, ihr lebhaftes Miteinander umgehen, ist etwas, was uns allen miteinander zeigt, dass die Liebe zur Heimat einmal die unmittelbare Verknüpfung zu den Örtlichkeiten ist, wo man aufgewachsen ist, wo man seine Jugend verbracht hat, dass sie sich im Wesentlichen aber ausprägt in den Beziehungen zu den anderen Menschen. Das scheint mir der wesentliche Gehalt heute nach 36 Jahren zu sein, dass man die Menschen wieder trifft, neu trifft, in ihrer menschlichen Weiterentwicklung neu trifft, mit denen man früher verbunden war. Und das ist auch das, was über Jahrzehnte tragen kann und was, wie ich hoffe, auch die Jüngeren unter Ihnen begleiten wird und tragen kann, Das hilft auch über die Mühen und Schwierigkeiten bei einem Neuanfang hinweg. Und das ist wahrscheinlich der Kernpunkt dessen, was man Heimatliebe und Heimatgefühl nennt. Dort, wo man Menschen hat, mit denen man sich verbunden weiß, und das kann in Kanada sein, das kann in Australien sein, das kann in Lauban sein, das kann in Hildesheim sein, ist ein Stück Heimat und Verbundenheit. Und ich wünsche Ihnen für die Stadt Hildesheim, für Rat und Verwaltung, dass dieses innere Gefühl der warmherzigen Zuneigung, des sicher gelegentlich auch mal kleinen Streits, der macht es ja auch interessant, aber der warmherzigen inneren Zuneigung und ihrer dauerhaften Verbundenheit Ihnen erhalten bleibt und den gestrigen Tag und den heutigen Tag prägen macht und dass Sie damit auch, weil Sie ja doch zu einem großen Teil der älteren Generation zuzählen, ein Vorbild sind für die jüngere Generation, die immer wieder neu lernen muss, wie man in menschlicher Wärme miteinander umgeht. Das kann man nicht mit Worten vormachen, das kann man nur mit praktischem eigenen Handeln vormachen. Und auch ein solches Treffen ist ein Stück praktisch eigenes Handeln, ein Stückchen Vorbild, möchte ich bald sagen. Und das ist immer noch das Überzeugendste, weil man seine eigene Persönlichkeit dabei voll in die Waagschale werfen muss. Ich wünsche unseren Hildesheimer Bürgern und ich wünsche vor allem natürlich Ihnen, dass wir uns alle miteinander hier oben noch oft wiedersehen können, um dieses Gefühl der menschlichen Verbundenheit und damit des inneren Ausdrucks Ihrer Heimatliebe oft zu erfahren. Vielen Dank.
Es spricht jetzt der Vertreter des Herrn Landrats des Landkreises Hildesheim, Herr Buhmann.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Laubaner. Wenn die Laubaner zum 34. Mal hier nach Hildesheim einladen zu einem Treffen, so ist das ein Ereignis, an dem auch der Landkreis nicht vorbeigehen kann und nicht vorbeigehen möchte. Ich habe die Freude, Ihnen wieder einmal die Grüße des Landkreises, die Grüße des Kreistages und des Herrn Oberkreisdirektors überbringen zu können. Meine Damen und Herren, als ich vor einigen Tagen wieder einmal das Neisser Heimatblatt, die letzte Ausgabe, in die Hand bekam, verharrte ich bei zwei Überschriften. Die eine, Familiennachrichten, zum Geburtstag wünschen wir alles Gute, wobei es ausschließlich sich um hohe Geburtstage handelt. Und die andere Überschrift, unsere Toten. Beiden ist gemeinsam, dass dort Namen aufgeführt sind von jenen Vertriebenen, die in Schlesien geboren wurden, hier bestattet werden und bei realistischer Einschätzung auch hier weiterhin bestattet werden. Eine erschütternde Hypothek des Zweiten Weltkrieges für die Betroffenen, aber auch für unser ganzes deutsche Volk. Noch sind es die BDV-Ortsverbände und die Heimatverbände wie die Neisser, Laubaner und Hirschberger, die immer wieder darauf hinweisen, was uns verbindet mit unseren Brüdern und Schwestern in der DDR, mit unseren Brüdern und Schwestern in den polnisch besetzten Gebieten. Meist sind es aber Betroffene und deren Kinder, die sich artikulieren. Meine Damen und Herren, reicht das aus für die Zukunft? Reicht es aus, allein das Erbe als Auftrag der Betroffenen? Erbe als Auftrag ist die Voraussetzung für das Verlangen des ganzen Volkes nach dem Selbstbestimmungsrecht, nach Freiheit und Recht. Es bleibt die Aufgabe in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft, ständig aufzurütteln und dem Heimatgedanken wachzuhalten. Es ist eine Aufgabe unserer Generation und der nachfolgenden Generationen. Wo ist die anzusetzen? Im Elternhaus, in der Schule, in den Parteien, in den Vereinen und Verbänden und aber auch die Heimattreffen müssen dazu angetan sein, Signale zu setzen, Sie müssen dazu angetan sein, ein Appell zu sein. Es muss deutlich werden, dass die deutsche Frage nicht vom Tisch kommt. Es muss immer wieder erinnert werden an die gemeinsame Geschichte. Es müssen Erinnerungen wachgehalten werden an das Kulturgut aus Schlesien, aus den besetzten Gebieten. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, dass der Landkreis Sie, die Heimatverbände, auf diesem dornigen Weg begleiten wird. Wie dornig dieser Weg ist, erfahren wir immer wieder. Ich erinnere an die Reisebeschränkungen in der DDR. Ich erinnere an den kürzlich erfolgten Zwangsumtausch, die Erhöhung insbesondere. Meine Damen und Herren, möge diese Feierstunde dazu beitragen, dass unser Geschichtsbewusstsein und der Gedanke der Haltung der Heimat weiterhin im Sinne einer verpflichtenden Tradition nach außen kundgetan wird. Möge diese Feierstunde getragen werden von dem Gedanken, die den Dichter bei seinem Gedicht Heimat, deutsches Land im Osten bewegte, als er schrieb: Unsere Treue ist geblieben, die uns stets verbunden hält mit der Heimat, die wir lieben, über alles in der Welt. Dankeschön.
Wir wollen gemeinsam singen das Lied O du Heimat lieb und traut. Und zwar Strophe 1, 2 und 4. 1, 2 und 4. Wir hören jetzt Herrn Dekan von Zittwitz.
Meine lieben Heimatfreunde aus Lauban und aus dem Kreis Lauban, ich grüße Sie alle sehr herzlich und freue mich von Herzen, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann als einer, der zwar nicht in Lauban geboren, aber in Lauban das Gymnasium besucht hat und dessen Ziel Tag für Tag bis zum Abitur die Stadt Lauban und das Gymnasium in Lauban gewesen ist. Deshalb fühle ich mich mit Ihnen verbunden und grüße Sie alle sehr herzlich und freue mich ganz besonders darüber, dass Sie heute zum 34. Treffen so zahlreich nach Hildesheim gekommen sind. Und in der Tat, wie wir gesungen haben, so habe ich auch den Eindruck, ich habe daraus getrunken, so manchen kühlen Trunk. Ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit jung. Meine, dieses 34. Treffen ist für uns alle Anlass zur großen Dankbarkeit. Anlass zum Dank unserer Patenstadt und dem Patenkreis Hildesheim, deren Vertreter zu uns gesprochen haben und die uns so herzlich wieder willkommen geheißen haben. Anlass zu ganz großer Dankbarkeit und zur dankbaren Erinnerung an den Vater der Laubener, unseren Propst Dr. Piekortz, der uns nach unserer Vertreibung gesucht, gesammelt, zusammengeführt und zusammengehalten hat. Und Anlass zu dankbarer Erinnerung an all die treuen Heimatfreunde, die ihm bei seinem Werk der Sammlung und seelsorgerlichen Betreuung zur Seite gestanden haben. Dankbarkeit unserem Professor Wilhelm Menzel, der oft zu uns hier gesprochen hat und der auch heimgerufen worden ist. Allen, die unser Treffen in den vergangenen Jahren gestaltet haben, auch gestern gestaltet haben, unser Freund Heinz Niepel, ihm sei Dank für den Heimatabend, für den er gestern die Verantwortung trug, und allen Mitarbeitern Dank und Helfern. Aber es kann ja gar nicht anders sein, als dass wir alle, auch unserem lieben Herrn Baumert, von Herzen danken, der sich um die Vorbereitung bemüht hat. Und der uns wieder so herzlich begrüßte. Und nun möchte ich Herrn Baumert sagen, wir alle sind dankbar und froh nach Hildesheim gekommen. Wir sind gekommen aus Ost und aus West und Nord und Süd. Und wir haben oft weite Reisen hinter uns gebracht und haben keine Kosten gescheut. Es sind Gäste unter uns, aus allen Erdteilen, wie schon gesagt wurde, aus Israel, unserer Josef Kamm, aus der DDR. Und ich hatte schon gemerkt, lieber Herr Baumert, aus Laubern. Aus Laubern. Das ist für uns alle unvorstellbar und eine ganz besonders große Freude. Wir sind hierher gekommen, um hier in Hildesheim Herberge zur Heimat zu nehmen. Und wir alle sind auf der Laubaner Straße hierher zum Berghölzchen gekommen. Zum Berghölzchen, das uns so sehr an unseren heimatlichen Steinberg erinnert. Hier fühlen wir uns alle daheim. Hier fühlen wir uns geborgen. Hier fühlen wir uns zu Hause. Und hier suchen wir Ermutigung und Wegweisung. Und viele Besucher früherer Treffen haben es mir bezeugt, dass sie tatsächlich hier in Hildesheim bei diesem Treffen Wegweisung und Ermutigung gefunden haben. In den Gottesdiensten, in den Feierstunden, die wir durchführten, ganz gewiss auch bei den Klassentreffen, die immer wieder veranstaltet wurden, bei den Treffen der Vereine, des christlichen Vereins junger Männer, aber auch in den persönlichen Gesprächen miteinander. Sie gaben uns Trost, Ermutigung und Wegweisung. Und ich meine, dass dieses Heimattreffen für uns Kraftquelle zum Leben geworden ist. Und dies ist der Grund, warum wir noch heute, Jahr um Jahr, hierher nach Hildesheim kommen. Gewiss, wir alle haben dort, wo wir heute leben, auch mancherlei Hilfe gefunden. Es gab viele Menschen, die großes Verständnis für uns aufbrachten. Dort, wo wir uns heute wieder einrichten konnten, waren uns auch Freunde zur Seite. Auch denen gilt unser Dank. Wir konnten uns durch deren Hilfe wieder eine neue, wenn auch bescheidene Existenz aufbauen. Aber irgendwie Und irgendwann brauchen wir alle doch einmal, und ich glaube, je älter, umso mehr, das vertraute Gespräch mit dem Freund. Mit dem Freund, der das gleiche Leid erfahren hat und der sich mit uns erinnert und den wir fragen können, weißt du noch, wie wir miteinander zur Schule gingen, wie wir miteinander aufwuchsen, vielleicht als Nachbarskinder? Erinnerst du dich noch an unsere alte Kirche oder die alte Schule oder an diesen und jenen Lehrer? Denkst du noch an die Stadt mit ihren Türmen und Häusern, Plätzen und Straßen? Denkst du noch an das grünende, blühende Land am Queis, die Wälder und Berge, die Bäche und Flüsse und Seen der Heimat? Und erinnerst du dich auch noch, wie wir in notvoller Zeit miteinander und füreinander einstanden, an das unendliche Leid des Krieges und der Nachkriegszeit, an Hunger und Angst, an Fremdherrschaft und Vertreibung? So gehen wir hier in unserer Erinnerung noch einmal den Weg zurück, den wir geführt wurden, und antworten auf die Frage, weißt du noch, wie könnt ich dein vergessen? Ich weiß, was du mir bist. Und denke dabei an das Gute, das du mir getan und an die Hilfe, die ich von dir in schwerer Zeit erfahren habe und vor allem an die Güte Gottes, die mich in den Stunden der Angst bewahrt und die mich getragen hat. Und dafür danke ich. Aber, meine lieben Heimatfreunde, es ist nicht nur unsere Erinnerung, die heute unser Herz bewegt. Es sind auch die Fragen nach dem gegenseitigen Ergehen heute, mussten und mit denen, die selber aus ihrer Heimat umgesiedelt worden sind, vielleicht gegen ihren eigenen Willen in unsere Heimat Umsiedler waren. Und wir nehmen Anteil an beiden Gruppen, auch an denen, die nun heute seit 1945 dort neu leben. Und wir verfolgen die Nachrichten, die uns erreichen. Und es sind schwere und ernste Nachrichten. Wir sind beunruhigt und in Sorge. Ich glaube, da gibt uns das Heimattreffen in Hildesheim die Möglichkeit, mit denen unter uns zu reden, die in den vergangenen Jahren, vielleicht auch im letzten Jahr, wieder einmal in der angestammten Heimat waren, sie besuchen konnten, und die uns aus ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten können und die uns vielleicht sagen können, wie wir helfen können. Und ich glaube, eine Nachricht, die uns in den letzten Wochen erreicht hat, hat uns besonders betroffen gemacht. Uns, die wir hier versammelt sind, uns katholische Christen und evangelische Christen in gleicher Weise. Wir hier sind betroffen, genauso wie die Menschen, die jetzt in unserer Heimat leben. Und wie alle Menschen guten Willens in der ganzen Welt. Ich erinnere an die böse Nachricht vom Mordanschlag auf Johannes Paul II., den seelsorgerlichen Papst, der aus Polen stammt. Und mit ihm, auf dessen Genesung wir alle hoffen und für den auch wir hier beten, setzen wir uns ein für eine Versöhnung unserer Völker und für den Frieden in der Welt. und für Gerechtigkeit und gegen den Missbrauch der Macht in aller Welt und erinnern uns an die Charta der deutschen Heimatvertriebenen, wie sie am 5. August 1950 bereits in Cannstatt bei Stuttgart feierlich verkündigt wurde. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und auf Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig. Im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die ganze Menschheit gebracht hat. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat trennen, dies bedeutet, ihn im Geiste töten wollen. Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, dass das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird. Der Weg zum Frieden, meine Heimatfreunde, und der Friede ist in diesem von der Technik geprägten und bedrohten Welt zur Lebensbedingung der ganzen Menschheit geworden. Der Weg zum Frieden und zur Rettung der Menschheit kann nur darin bestehen, dass die Menschen und Völker sich zum wechselseitigen Dienst miteinander und füreinander verbinden. Und sich damit auch für das Heimatrecht eines jeden Menschen und eines jeden Volkes zusammenschließen. Deshalb soll unser Schrei gegen alle Gewalt und gegen alles Unrecht nicht verstummen, solange dieses Ziel nicht erreicht ist. Dieser Schrei soll in die Herzen der Menschen dringen, besonders derer, die die Völker regieren. Unser Schrei, ein Schrei ohne Hass, ohne Rachegefühl. Denn neue Gewalt, wir wissen es, schafft neues Unrecht. Und ein neuer Krieg, nur neues Unheil. Aber unsere dankbare Erinnerung an unsere angestammte Heimat muss und wird bleiben. Sie ist für uns ein Schatten am Tage. Und in der Nacht ein Licht. Sie lebt in unserer Klage und stirbt im Herzen nicht. Wo ich mein Zelt aufschlage, da wohnt sie bei mir dicht. Sie ist mein Schatten am Tage und in der Nacht mein Licht. Wo ich auch nach dir frage, find ich von dir Bericht. Du bist in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Du bist ein Schatten am Tage und in der Nacht ein Licht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Dies gilt zugleich und ganz besonders für all unsere Lieben, von denen jeder Einzelne für uns ein Stück Heimat bedeutete. Für all unsere Lieben, die ihr Leben bereits vollendet haben. Deshalb sind wir in dieser Stunde mit unseren Herzen auch bei unseren Toten. Ihrer wollen wir jetzt gedenken und uns erheben von unseren Plätzen. Ihrer gedenken wir vor Gott in Dankbarkeit für alles, was Sie uns gewesen sind, für alles, was Sie uns gegeben haben. All unsere Toten, mit denen wir einst lebten und deren Namen jetzt ein jeder von uns in der Stille nennt, aber auch aller anderen Toten, deren Namen wir nicht nennen können, auch derer, die niemand beweint, der vergessenen und versunkenen Namen, der Gefallenen und Vermissten, deren Geschick wir nicht kennen, der Verzweifelten, der Entehrten und Gemordeten, dies allein ist unser Trost. Wir wissen sie in Gottes Hand, aber auch uns selbst, die wir noch auf dem Wege zum Ziel unseres Lebens sind. Uns, deren Heimat die Pforte war, durch die uns das Ewige in das Zeitliche entließ, soll die Liebe zur Heimat mit der Sehnsucht nach dem Ewigen verbinden. Und dass diese unsere Sehnsucht nach der ewigen Heimat ihre Erfüllung finden kann, dafür ist, darauf vertrauen wir, Jesus Christus gestorben und auferstanden. Er hat die Finsternis der Nacht des Todes erhellt. Und wie er sich selbst am Kreuz in die Arme des Vaters gab: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So wissen wir unsere Toten bei ihm und geben uns selbst und besonders diejenigen unter uns, die als die Nächsten aus unserer Mitte heimgerufen werden: Vater, in deine Hände. So hören wir das Geläut der Glocke unserer Heimatkirche.
Wir beenden unsere Feierstunde mit dem gemeinsamen Lied unserer Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit. Damit ist unsere Feierstunde beendet.
Welche Stelle für so ein Wetter, wie wir es hier haben. Ne? Das ist die berühmte Sache mit der Hupst am April.
Ja.
Wollen wir es mal nehmen? Ja. Es war dann Bräutigam, sei fester Wille, das und die Hupst wäre einmal Brille. Die Gäste sind schon da, die ganze, die kommen, sind gekommen vor aller Granza. Also auch so weit weg, von Norden, Süden und so. Bei den großen Familien, die wir früher hatten, ne? Ist das sicherlich auch viel. Der August, der rett die Selma an: Freilein, ich half Ihnen Eier warn. Die Selma spricht hinter sie: Fein, sie spricht: Ach nein, mein Herr, ich muss sehr bitten, Das wäre ich wohl schon von Salberbritten. Sie wollte also nie gleich. Das ist aber noch nie die Braut, ne? Der hat schon wieder so ein Auge geworfen, ne? Die Warner Radbahn zum Tor hinaus, die Brautjungfern Gucka und Nicker raus. Ist Emmler, ist Edler, ist Jettler und jeder holt ein hübsch Bukettler. Der August, der rät die Selma an. Fräulein, wie gefällt Ihnen denn in Savoyen? Die Selma spricht, ach wissen Sie, die Fuhre, die gefällt mir nie. Ich möchte viel lieber ein Stückler Lofer. Ich sitze ja schon fast wie im Sofa. Ach, wissen Sie, mein Herr, ich schwitze oft am dummer gepolsterter Sitze. Also sie kann beim Hochdeutsch auch nicht so ganz bleiben. Ne? Der Bräutigam, der spricht zur Baut, na gell, der Sommer, da kommt heuer schnell. Mach ein schönster Sonnenschein. Ich hab's gewusst, also wird's sein, deswegen war ich um mein fester Wille dort und die Hux wär ein April. Der Mensch kann denken, er kann nicht lenken. Auf einmal ist die Sonne weg und Selma spricht, oh, welch der Schreck. Auf einmal rast der Wind wie Tolle. Die Fahler kommen ei die Wolle. Es fängt auch immer an zu rahen, zu blitzer und zu hageln an. Der Bräutchen ruft, was ist denn los? Er bägt sich naus, a bissler bloß. Da geht auch schon ihr Kinder, Kinder, da fliegt auch schon der Kloppzylinder. Der Bräutigam naus mit eben Sotze, das Mannsvolk ist gleich auf dem Plotze. Aber der Wind, war konnt's verhindern, greift auch nach da ihren Kloppzylindern. Es fliegen sieben schwarze Hüte. Dann Bräutigam denn in der Mitte. Das ganze Mannsvolk gleich hinger her, da geht auch immer kreuz und quer, über die Grabler, über die Hecker, ei dann schwarzer gebiegelter Recker. Ein Teich hat's in der Nähe gleich. Die schwarze Hüte fliegen nein. Und auf dem Teiche dort drinnen sieben schwarze Schiffler schwimmen. Die Junggesellen am Rande stehen, die Schiffler müssen untergehen. Auf Rettung ist nicht mehr zu hoffen, dann Bräutigam seiner ist schon versuffer. Die anderen schwimmen auch schon tief. Der Teich ist tief, der Teich ist lang, der Teich ist breit, es tut mir leid. Die ala Körper wann sich frähen, die wann sich wollen nei Schlofer lähen. Sieber schwarze Schiffler Sinker, sieber weiße Jungfern Winker, sieber Junggesellen wie Schien, müssen ohne Hut jetzt gehen. Die Schiffler dort unter, die seien verschwunden. Und wie sie kaum verschwunden seien, so kriegen wir wieder Sonnenschein. Der August stieß die Selma an, Fräulein, was soll man dort zu sagen? Die Selma macht den feiner Blick und spricht, oh, welch des Missgeschick. Die hübsche Hütte, du meine Gitte, und auch noch in der Teich zu fliegen, das ist ja rein zum Verzweiflungskrieger. Der August, da fängt zu lachen, an zu lachen, Fräulein, da ist halt nichts zu machen. Es war dann Bräutigam sei fester Wille, das und die Hux wär einem Aprille.
Und ich bin durch den Laubener CVM und durch den Bibelkreis gegangen.
Und dort hatten wir jedes Jahr einen Dichterübungsnachmittag. Da konnten wir also Gedichte machen, die wurden im verschlossenen Briefumschlag abgegeben, 8 Tage vorher, dann wurden sie vorgelesen, kein Mensch wusste, von wem sie waren. Und dann haben wir eben prämiert. Einmal habe ich den ersten Preis bekommen und mein Freund Ernst Walzgott den zweiten. Ich habe doch noch mal einen ersten Preis gehabt, aber eins Gedicht, das möchte ich Ihnen vortragen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal irgendwo gehört oder gelesen haben. Also, es ist von mir. Das entschuldigt alles. Sie wissen, in Schlesien und in der Oberlausitz ist der schönste Platz, vor allem im Winter, die Uferbank. Hey, die so schön im Ofen rumgeht. Der Vater auch Zweifler, die Mutter strickt der Strumpf. Und nun kommt also ein Gedicht des Uferbänkler. Die Millern ging mit der Sehnen eine Stadt, weil sie kein Uferbänkler mehr hat. Nee, das alle, das war eingekracht. Und Feuerholz hat er sie draus gemacht. Nur wie sie kummer eine Stadt, da hat er sie lo versorgt. Der Ernste, da winkte der Mutter und rannte, denn er heute was zu besorgen bei der Tante. Indes die Mutter mit dem Paule weitergeht, ob sie am Tischler eine sieht. So plötzlich sahen sie an am Hause ein Schild. Tischlerei von Krause. Ja, und gerade wie sie unten ins Haus reingehen, da bleibt der Paul auf einmal stehen und sagt zur Mutter, guck, guck, da drüber steht ja über der Tiere Bank angeschrieben. Und dort wird's wohl auf den Klagan. Jojo, wir werden euch da mal sagen. Auf die Frage des einen Beamten, man sollte. Ich möchte einen Uferbänkler haben. Da Mann, da wurde ich grün und klug. Ist das ja ernst, meine liebe Frau? Nein, sollte Bayern gar nicht faul. Mein ernstes Wort, das ist mein Paul. Die täusche sich mal, lieber Mann, da haut bloß ernstens Jacke an.
Das kann ich nicht mehr.
Ja? Aber was kannst du denn noch?
Die Kurzsichtigen.
Na Gott. Die Kurzsichtigen, ja, ja. A und sie.
A und sie. Sonntag früh ging er an die Kirche. Sie fing an. Ne, sie auch, Mann, dort sitzt eine Lerche. Was spricht A, Wurk, H, sie ist ein kleiner Hose. Siehst du nie, wie das Vieh Mandler macht im Große. Sie bleibt stehen. Sie glutzt hin, glutzt mit scharfer Blicker, jecker Schneeses, a Rehma, da kennt's am Ricker. Ah, der Truf regt sie auf, Weib, du bist wo Dulle. Lauf, wo Kloof, sie ist a Schauf, sie ist dir nie die Wulle. Und da flink kommt das Ding, knenn da im Geluppe. Nie gemacht, sie ist a Fatma, da kennt's am Kuppel. Welch auch aus, hing a Schaus, sie ist a Schlädenslüste. Jetzt kommt's an. Ne, sieh auch, Mann, das ist der krause Schuster.
Kann man noch was erzählen?
Aber gerne, ja, gerne.
In unserer Heimat war ja der Mann, der die Mundart gepflegt hat, unser Lauberner Lehrer Bertram. Ich denke, wir müssten seiner Rede auch gedenken. Ich bin bei ihm in die Schule gegangen. Und das war nach dem Ersten Weltkrieg, da wurde er aushilfsweise als Lehrer eingesetzt in der Unterstufe in Berlsdorf. Und das hat er uns selber mal erzählt. Er kommt also in die Klasse rein und naja, nun hat er also so die Schulanfänger da sitzen, die Jungen und Madler. Na, und da sagt er zu denen, also, jetzt seid ihr in der Schule, nun müsst ihr anfangen zu lernen. Nun will ich euch dann mal sagen, was ihr alles wisst. Hat einen Schiefertofel, hat einen Stift. Und jeder von euch, der malt einmal jetzt, was er will. Das war so ein Intelligenztest, würde man heute modern sagen, anstellen. Nun haben sie gemalt. Der Lehrer Bertram, der ging also durch die Reihen. Guckt sie dann. Nun, Siegfried, du hast da einen schönen Rechen gemalt. Nun, Paul, was hast denn du? Ein Butterfass. Und dann war der Haus gemalt. Dann kommt noch zum kleinen Fritzel. Da malt immer noch. Du bist noch nicht fertig. Nee. Da hat ab Himmelsschmutz genommen und malt und malt und zieht Kreise und Kreise. Du, wann wird denn das fertig? Das weiß ich noch nicht, sagt er. Junge, was soll denn das denn sein? Du bist du Lehrer und du weißt das nicht. Nee. Da fummelt immer Wette. Ich geb da ein Beam, sag mal, was malst du? Nun, das siehst du doch, das ist Kuhplopper. Da musst du doch mal fertig sein. Ja, sag da, ich krieg nie eine hier.
Ich hab schon mal vorgetragen, wie viele werden schon kennen. Das Gedicht die Wette gelernt, heute wird's knapper, ne? Was Försterpowers Johann ist. Da macht. Ich weiß zwar ganz gewiss, somit die zahlen 12 Gliselnei und sitze ich näherst ihm dabei. Letzter hat er Gott und Paul gesäugt. Ich hau an Sitten Hunger heute, dass ich, wenn ich jetzt bin mit hier säß, ich 16 große Gliesel friss. Paul meint, nur mach doch halber Wege. Zum Essen bin ich auch nicht fähige. Doch 16 Gliesel, wär verrückt. Die hat wohl noch kein Mensch verdrückt. Was wetten wir, Freund der Johann Leid? Die Sechsen seien mal Spielerei. Antoine setzt sich, spricht der Paul und denkt dir, Stuppis, große Maus. Die beiden Knarchen seien, wenn fliegen, wie sie den Streit ums Assen kriegen. Wie Snoop am Bund zum Mitglied gibt, Johann alle Register zieht. Ein bloß noch um anderen Schlingelmei. Dann Paul wird Himmelangst dabei. Mie ernst um Johann seinen Magen, ob der auch alles wird vertragen. Nee, im Sentaler ist ein Blues, das da und wird ein Ball nur los. Wenn Johann also Wetter schlingt und 16 Gliesel nun erbringt, denn ohne dass er muckt und zuckt, hat Johann 13 schon verdruckt. Doch etwas nächste kriegt beim Wickel, da muss er doch erst Ruhn abritteln. Nun aber geht's mit neuer Kraft und das 14. wird glatt geschafft. Nur einem bricht er das Genick und isst davon de Stück für Stück. Beim letzten aber muss er passen, uns auf dem Taller liegen lassen. Wenn's gleich um Hals und Kragen ging, ah, kriegt's nie weg, das ist der Ding. Blamiert bis über beide Ohren ist er und hat die Wett verloren. Drum wartet Johann los und freut das Gläsel ah, wie nie gescheut. Hätt ich das gewusst, dass ich dich muss liegen lassen, da hätte ich dich zu Asch gefressen.
Da hat der Zahnarzt ja, an die Schäferhündin. Die Schäferhündin, die stand auf dem Balkon oben. Da ging unten vom Gendarm Bulldogge vorbei. So ein Schnauze. Da blieb die Bulldogge stehen und sagte zu dem Schäferhändler:
Guck mal, hat das nicht runter?
Nee, sollte ich kann nicht, ich geh an alles abgeschlossen. Was? Kannst du nicht raus? Und der Hopper, der nicht so blöd, dann hör ich unsere der Fresse wie du.
Doch. Weiß ich, ja.
Sagen Sie, wo Sie herkommen auch?
Bertelsdorf.
Ne? Von Bertelsdorf.
Der Biesedrom. Große Schlachtfest war gewesen. Endlich war der oben da. Alle Kotzer war der Kroh. Und der Kolle kroch als Nacht. Vollgesackt sein Beuchler war. Den hat er gut gestoppt. Wellfleisch, Wellwurst, Blimpelwurst. Viel getrunken und gesuppt. Wie es halt ist, du sich der Tara. Ums Leid in als ein Mara. Kolles Mara, der war fool. Und dem Kolle war nie wohl. Die Nacht war schwarz wie Pech und Rom. Ein Käuzler auf dem Dach rief. Und wie der Kolle endlich schlief, da hat er gar ein bieser Traum. Es ging der Wind einem Uwariere. Es klopft was an die Stubatiere. Kommen lauter, 1, 2, 3, lauter fette Schweinlerei. Es war ein ganzes Aufgebiete, hatte lange Massamiete. Und jetzt kann ich mal.
Ja, lauter Schweinler, lauter
fette. Lauter Schweinler, lauter fette. Kommen alle auf 2 Beinen gelaufen, kommen alles bis ans Bett, wo der Kolle und dort schlafen. Stunde da und zeigt eine lange, blaute Massaklinge. Kolle, 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 du wirst jetzt geschlacht und das Tier wird musch gemacht. Jetzt braucht das Erste. Was machen wir denn aber mit der Nierla und mit der Lava?
Also, jetzt fing das Erste an zu sprechen.
Nuck, 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 wir waren der Spanisch Stecher. Und wie das Erste hat er geredet, da meinte das Zweite. Ah, ist es fett. Da denke ich wohl, es wäre das Beste, man macht der Wurst und zwar das Beste. Das Erste sprach, was machen wir denn? Das Dritte sprach, was machen wir denn aber mit der Nierla und mit der Lava? Das Zweite sprach, das macht keine Mehl, das kommt als eine Brehe. Und da fingen sie alle zu grunzen an, Därme wird er wohl selber an. Und wackelten alle mit ihren Risseln, sollt das verschisseln. Jetzt sprach das Erste, mir waren in Setzer Messerwetzer. Und wieso hat er die Messer geschliffen? Da meinte das Zweite zugegriffen. Hier gibt's euch kein Aber und kein Wenn. Mir nahm Bale bei der Ben. Es nimmt beim Linker, es nimmt beim Rechter. Mir beide Hallner, ihr beide Stechter. Da wurde am Kolle ganz Angst und Bange. Er log und wand sich wie eine Schlange. Er griff nach der Lampe, er griff nach der Tochter. Er flog aus der Porte. Und wie er nach dem Bett log, da wurde er munter und erschrock. Nee, Tochter, nee, kannst falscher sein. Man konnte jetzt schon Blutwurst schauen. Ergriff sie ja die Uhren, ergriff sie ja die Beine. Nee, Gott sei Dank, er war noch keine. Nee, das Schiene, sie auch morgen, sprach die Pauline. Sieh auch morgen das weiße Faller. Sieh auch jetzt kommt aus dem Staller. Sieh auch ganz alleine. Ne, die allerliebster Beine, ne, die allerliebster Guckler. Sieh auch, Nuckler, Nuckler. Sieh auch, jetzt steckt Zerrissler in die Schüssler. Sieh auch, siste, siste, jetzt willst du ein wenig Miste. Ne, Herr Jäcker, sieh auch morgen, sitz ich das posierlich an. Und es dreht sich und es lädt sich, sieh auch und es freut sich und es fängt an zu brummen und es wird gleich runterkommen von dem Miste, von dem Frischer und es lässt sich nie erwischen. Nee, das allerliebste Dingler hat das Schwänzler wie ein Ringler, sieh auch, wie das putzig tut. Nee, bin ich dem Dingler gut, hätt man gerade nie gegassen. Weißt du, Mann, ich kenn's das Fresser. Doch das guldne Schweinler jetzt lädt sich mitten in die Pfütze und es lädt sich und es dreht sich. Ach, die Pauline frät sich und das Ding, das kleine Stromme, sielt sich ein am nassen Schlomme. Sieh auch, Mann, ruft die Pauline, nee, das Schweinler, nee, das Schiene. Rabenschwatz kommt's aus der Pfütze. Nu spricht er, der friss auch jetzt.
Miezekatze, was für schöne Tage hat sie. Brauch nie spinnen und brauch nie weven, brauch auch keine Butterkäfen, brauch keine Steuern und Abgabengarn, brauch immer bloß nach Mäuselsamen.
Oh. Eine, die Minna, sagt zum Paul, Paul, wir müssen was tun für unsere Kultur. Was denn? Ja, da gibt's eine Oper, du musst kommen in die Oper. Sagt er, was gibt's denn in der Oper? Lohengrin. Ach, den Wagner, den habe ich gekannt, da hat drei von uns drei. Naja, also das ist ja egal, komm mal mit. Also sie gehen hin und der Paul ist so müde. Und es fängt an, die Oper, und er schläft ein. Auf einmal wieder. Der Lohengrin zum Schwan sagt, nun fahr dahinter und da gibt es so, wo ich bei Wagner essen. Er wacht so auf, guckt, sagt er, nu, Minna, wo sagt der Soldat zu der Gans?
Kriege, ne, wo wir noch zur Schule gehen, haben wir so kurze Episoden.